Nochmals herzlich willkommen zum dritten Vortrag in der Session Natürlich Intelligent. Ich freue mich, Julia Schmidt vorzustellen. Sie wird einen Vortrag halten über Lernalgorithmen, Deep Learning, Machine Learning. Was ist davon zu halten? Herzlich willkommen und viel Vergnügen.
Ja, schön. Schön, dass ihr euch für meine kleine Einführung entschieden habt. Mein Name ist Julia Schmidt, wie er schon gesagt hat. Ich habe eine Weile als Entwicklerin gearbeitet und bin im Moment aber erst eher so mit den theoretischen, also eher theoretisch mit Machine Learning irgendwie in Verbindung. Was ein bisschen schwer ist, wenn man sich die Berichterstattung anguckt, sieht es im Moment immer so aus, als ob es gibt neuronale Netze oder in der Form von Deep Learning zum Beispiel. Wenn man ein bisschen mehr liest, gibt es vielleicht noch Reinforcement Learning und sonst gibt es erstmal nichts. Und das ist aber, wenn man sich überlegt, dass Machine Learning und KI alles schon seit den 50er Jahren gibt, wäre es ein bisschen traurig, wenn das alles ist, was in der Zeit entstanden wäre. Und natürlich sind neuronale Netze und Deep Learning ist alles ganz toll. Hat aber ein paar Schattenseiten und es gibt auch genug andere Sachen, die sich in diesen Jahren, also die sich seit den 50ern entwickelt haben, die gut funktionieren und die man für, die zum Beispiel auch im Alltag uns begegnen, so gut versteckt, dass wir es meistens nicht sehen. Und deswegen habe ich gedacht, Chemnitzer Linux-Tage, KI als Thema, Schwerpunkt ist gut, sich vielleicht nochmal mit den Grundlagen ein bisschen auseinanderzusetzen. Also schauen wir uns in den nächsten 45 Minuten ein bisschen an, was es da alles so gibt, wofür es ist und am Ende noch einen ganz kurzen Überblick über Open-Source-Projekte, die das umsetzen und die es sich anzuschauen lohnt, wenn man da ein bisschen... Ich dachte, dafür ist das Mikrofon da. Ich versuch's. Gut. Noch kurz die Warnung, wenn ihr denkt, dass ihr aus dem Vortrag rausgeht und das alles gleich umsetzen könnt, es hat einen Grund, warum sowas in Studien und Semestern abgearbeitet wird. Das wird alles sich. Ich möchte euch einen Überblick geben, wenn ihr, dann wisst ihr am Ende, was es ungefähr gibt, wofür es gut ist, aber das sofort umzusetzen wird ein bisschen schwierig, weil dafür reicht die Zeit einfach wirklich nicht. So. Wenn man sich mit Machine Learning beschäftigt, ist es gut, jetzt erstmal für den Anfang einen Schritt zurück zu tun und zu überlegen, was ist KI eigentlich und wie hängt Machine Learning damit zusammen. Als der KI-Begriff geprägt wurde, wurde das kurz, das finde ich eine ganz gute Definition, so beschrieben, dass Wissenschaft, dass KI die Wissenschaft und Technik ist, intelligente Maschinen, insbesondere Computerprogramme zu machen. Und intelligent ist in dem Zusammenhang die Fähigkeit, Ziele in der Welt zu erreichen. Ich bin so mit Science-Fiction-Literatur und Filmen groß geworden und ich würde bei KI zum Beispiel an C3PO oder HAL oder so denken. Und das sind alles so Sachen, die sich so in die Umwelt einfügen, sodass es eigentlich nicht mehr als Fremdkörper war, weil man so mit denen interagieren kann, dass eigentlich das ist alles wie aus einem Guss ist. Jetzt gibt es aber verschiedene Arten von KI. Es gibt sowas wie Narrow-KI, das ist die KI, die sich auf sehr spezielle Aufgaben, auf das Lösen spezieller Aufgaben so spezialisiert und eben diesen Gesamtbegriff. Jetzt, wie ist der Zusammenhang zwischen diesem maschinellen Lernen und der KI? Das maschinelle Lernen ist so ein bisschen dieser Narrow-KI oder Narrow-AI-Aspekt. Und wenn man das sehr stark vereinfacht darstellt, ist es so, dass KI ist die Übermenge. Machine Learning ist ein Weg, wie ich zu KI kommen kann, aber nur ein Weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie KI aufgesplittet wird, aber zum Beispiel gibt es dann noch sowas wie Computer Vision und so Pattern, also Mustererkennung im Allgemeinen und so. Das kann man auch wieder durch Machine Learning machen, aber es gibt verschiedene Aspekte von KI. Und wenn man dieses viel zitierte Deep Learning sich anschaut, das ist eben wieder nur ein Teilgebiet des Machine Learnings, also wieder ein ein Weg, wie ich die Maschine, wie ich der Maschine irgendwas beibringen kann. Und wenn man sich dann zum Beispiel ein einfacher Anwendungsfall für Machine Learning ist ein einfacher Spamfilter, also was jeder von uns irgendwie jeden Tag benutzt. Und dann kann man sich die Frage stellen, ist es wirklich intelligent, wenn man sich diese McCarthy-Erklärung anschaut, eine Art, wie ein System eine Aufgabe in seiner Umwelt lösen kann. Also ist es was Intelligentes. Und McCarthy hat auch schon sehr schön gesagt, dass es gibt unterschiedliche Arten von Intelligenz. Tiere sind auch gibt es in verschiedenen Intelligenzgraden und der Mensch stellt sich dann halt drüber. Aber es das heißt nicht, dass die anderen Sachen weniger intelligent sind. Es ist halt eben eine andere Form oder eine spezialisiertere. Und viele Sachen werden auf irgendwelche Optimierungsprobleme zurückgeführt und wenn man sich so ein bisschen überlegt, bei den täglichen Entscheidungen ist es meistens auch alles Optimierungsprobleme und so ist man dem Roboter so ein bisschen ähnlicher, als man das vielleicht möchte. Gut, damit wir noch so eine gemeinsame Definition für heute haben. Kate Devlin ist eine Professorin aus London, die sich viel mit Mensch-Maschine-Interaktion und KI beschäftigt und die hat das sehr schön zusammengefasst, dass wenn AI das Ziel ist, Maschinen klug zu machen, ist Machine Learning ein Weg, den wir dahin gehen können oder ein Werkzeug, was wir benutzen können, um an diesen Punkt zu kommen. But first data. Ja, nichts geht im Machine Learning, ohne dass man gute Daten hat. Das ist auch ein Grund, warum das jetzt so einen Aufschwung hat. Einmal, dass man eben genug gute Hardware hat, leistungsfähige, die viel, die hat schwere oder komplizierte Rechnungen vergleichsweise schnell durchführen kann, aber auch, dass wir ganz viele Daten haben. Die Grundregel von Machine Learning ist, oder für alles, was unter dem Supervised Learning Begriff zumindest zu verstehen ist, wenn ich Mist ins System reingebe, kriege ich auch nur Mist raus. Also wenn ich Gesichtserkennung machen will und das ist all und oder nein. Auf jeden Fall, wir brauchen gute Trainingssätze, ich gehe gleich nochmal drauf ein, um einen guten Classifier zu bekommen. Wenn ich Eichhörnchen erkennen will, bringt es nichts, wenn ich Nashörner in das System reinfüge, sozusagen. So, ein gutes Datenset ist vor allem groß, es ist möglichst repräsentativ, vollständig bereinigt und ordentlich formatiert. Was das heißt ist, man braucht genug Daten, um eben ein gutes Zuordnungsding oder ein gutes Modell zu bilden. Groß ist, ich komme ein bisschen aus dem Bildverarbeitungsbereich und meine Beispiele haben halt meistens mit Bildern zu tun. Es gibt nicht so, man kann nicht sagen, du brauchst so und so viele Bilder, um ein gutes System zu trainieren. Eine Faustregel ist, man sollte 1000 Bilder ungefähr haben und die sollten möglichst repräsentativ sein, zum Beispiel wenn man eben eine Gesichtserkennung für die Arbeit oder so haben möchte und die Kamera hat eine Fischaugenverzerrung, sollte man in seinen Trainingssätzen, die man für das Modell braucht, sollte man so eine Fischaugenverzerrung drin haben, weil sonst wird es schwierig für das System, das zu erkennen. Außerdem repräsentativ, wenn ich ein System nur mit meinem Gesicht trainiere, ist es die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass wenn dann jemand mit dunkler Haut oder irgendwelchen speziellen Merkmalen, Vollbart oder so davor steht, dass er gut erkannt wird, weil das sind Sachen, die gibt es in meinem Gesicht nicht zu lernen. Dann vollständig sollte das Set sein, insofern, wenn man zum Beispiel Datensätze hat, dass wenn, sagen wir, ihr habt Leute Fragebögen ausfüllen lassen und wollt mit denen Antworten das System trainieren, muss man dann schauen, ob wenn Sachen ausgelassen worden sind, ob man denen ergänzen kann, ob man den ganzen Satz rausschmeißt, weil das sonst eben ein bisschen schwierig ist. Es gibt extra Sachen, wo man so sparse Datensets hat, wo man damit angreifen kann. Aber in der Regel sollte man halt versuchen, vollständige Datensätze zu haben. Bereinigt, das ist so ein bisschen das Problem mit Datenschutz und so. Wenn es irgendwelche Sachen in den Datensätzen gibt, die Rückschlüsse auf die Personen zulassen, sollte man die rausnehmen. Und ganz wichtig auch, dass sie ordentlich formatiert sind. Ich habe mal versucht, ein Classifier, ich habe mit einem Projekt gearbeitet, wo es darum ging, so ein Videoschnittprogramm zu schreiben, und da sollte es eine Detektion für die Klappen geben, die die Szenen ansagen. Und wenn man dann ganz viele Bilder sucht und so und dann ein System durchlaufen lässt und merkt dann irgendwie, wenn das kann, so ein Trainingsvorgang, muss man wissen, kann mehrere Tage dauern. Und wenn man dann in der dritten Nacht irgendwann das System zusammenbricht, weil man vergessen hat, irgendwie ein JPEG-Bild in ein PNG umzuformatieren, ist das mindestens ärgerlich. Deswegen auch, wenn man selber solche Datensätze zusammensucht, zum Beispiel für Bilder, das ist echt anstrengend. Also wenn ihr gute Datensets habt, wisst das wirklich zu schätzen. Das ist eine Scheißarbeit. Ich habe irgendwann nur noch davon geträumt, irgendwelche Klappen zu sehen. Genau. Und das Datenset muss auch groß sein, weil man braucht eben für die viele Verfahren, die so eine, um zu testen, ob es gut funktioniert, muss man 80% der Daten fürs Training benutzen und 20% ungefähr, das ist nur auch wieder eine Faustregel, aufheben, um das System prüfen zu können. Weil im besten Fall sollte es ja alles, womit es trainiert ist, gut erkennen, und dann ist es nicht sinnvoll, diese Daten zum Testen nochmal zu benutzen. Also gute Trainingsdaten, wichtig merken. Und da kommen wir also in die schöne Welt der neuronalen Netze einmal, um zu zeigen, was gerade eben das ist, was dauernd propagiert wird, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie das funktioniert, und damit wir uns dann ein paar Alternativen angucken können. Das einfachste Beispiel ist, wir haben dieses Ding in der Mitte, diesen Klassifizierer, der irgendein Bild bekommt und dann sagen soll, was es ist. In dem Fall haben wir jetzt halt die drei Label, Stern, Blitz oder Mond, und man gibt eben das Bild rein und das System verarbeitet es und gibt dann eben das Label raus. Ein bisschen feiner aufgesplittet sieht das ungefähr so aus, wieder stark vereinfacht. Das 433 ist die Notation für sowas. Man hat eine Input-Schicht, die nimmt alle Daten rein. Man hat eine Output-Schicht, die wandelt das, was in der Mitte passiert ist, in unsere entweder Label oder Wahrscheinlichkeiten oder je nachdem, wofür das System gemacht ist, um. Und in den Hidden Layern passiert so eine Modellbildung, die dann eben hilft, wenn man was Neues reingibt, diesen Output zu generieren. Ein bisschen noch mehr genauer, also hier sehen wir diese ganzen Punkte, und diese Punkte sind alle Neuronen, also künstliche Neuronen, weil es eben dieses Gehirn nachbaut. Wichtig ist an der Stelle auch, diese neuronalen Netze sind immer in Schichten aufgebaut, einfach für bessere Kontrolle, und es ist extrem schwer nachzuvollziehen, was wo funktioniert und so, und deswegen, wenn man das wild vernetzen würde, wäre es ein bisschen schwierig. Es gibt auch so Ansätze natürlich, aber einfachstenfalls ist immer klar in Schichten aufgeteilt. Und so ein Neuron hat auch diese Inputwerte x, dann gibt es dann die Gewichte, die w's, die werden in diesem Summierer aufsummiert. Es gibt ein Bias, also einen Fehler, den man einberechnen muss, weil das System irgendwelche generellen Annahmen macht. Und dann gibt es eine Aktivierungsfunktion, die macht eben, dass es einen bestimmten Output gibt. Also so ganz grob die Aufteilung hier. Und das gibt es in sehr, sehr vielen Varianten für verschiedene Einsatzzwecke. Und jo. Das ist noch von 2016, glaube ich. Mittlerweile sollte es noch mehr geben. Ja. Und das ist alles schön und gut, wenn man viel Rechenleistung hat. Aber zum Beispiel, wenn man sich denkt, wo wird KI heute eingesetzt, fallen mir schnell die selbstfahrenden Autos ein. Ich habe ein paar Freunde, die viel Fahrerassistenzsysteme machen, und die wissen, dass es neuronale Netze und Deep Learning gibt. Also Deep Learning ist immer neuronale Netze mit besonders vielen Hidden Layers. Das ist zumindest eine Definition, die Andrew Ng, der so, ich weiß nicht, ob ihr alle Coursera kennt, da gibt es so einen ganz bekannten Machine Learning Kurs. Und Und die wissen, dass es Deep Learning gibt und so und dass man da gute Ergebnisse mit erzielen kann, aber die haben halt sehr wenig Rechenleistung und das Fahrerassistenzsystem muss sich das mit allen möglichen anderen Komponenten im Auto teilen. Deswegen ist es so ein neuronales Netz in dem Auto an sich zu trainieren, ist eigentlich außer Frage. Und wenn es jetzt Smartphones gibt, die zum Beispiel mit, die damit werben, dass es da irgendwelche, dass da Deep Learning oder so drin stattfindet, dann ist das meistens nur, sie haben irgendwann mal ein Modell trainiert, haben es da eingesetzt, aber die Rechenleistung auf der Maschine würde nie ausreichen, um da ein wirklich gutes System zu machen. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe aber das, ich meine Handschrift da anpassen kann, dann ist das, weil es sowas wie Inferenz, also sowas, was wir vorher in der Schule als Transferleistung oder so gehabt haben, gibt, dass es gibt ein grobes Modell und man kann das so leicht anpassen, aber es ist nie, dass es ganz von vorne gelernt wird. Aber zum Glück gibt es eben diese anderen Methoden und die sind vielleicht für sich genommen immer ein bisschen, also man kann mit allen irgendwie für verschiedene Einsatzzwecke gute Ergebnisse erzielen, aber es ist vielleicht nicht immer optimal. Aber wenn man die kombiniert, kann man echt gute Sachen rausbekommen und das geht dann halt so weit, dass viele, die halt um diese Einschränkung wissen und so, dann eher auf solche anderen Sachen manchmal ausweichen. Man kann maschinelles Lernen ganz grob in diese drei Kategorien unterteilen, Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning. Neuronale Netze können je nach Aufbau alles davon irgendwie simulieren. Und jetzt gibt es eben aber Ansätze, die sich auf eine von diesen Kategorien spezialisieren. Supervised Learning ist immer, man hat eine Datenmenge, die ist gelabelt, also zum Beispiel, wenn ich Pinguin in Bildern erkennen will, dann ist auf allen Bildern, die ich reinfütter, ist der Pinguin gekennzeichnet. Also das System weiß, in dem und dem, also in dieser Pixel, in diesem Pixelbereich sind, ist der Pinguin zu sehen und kann halt, wenn das erkannt hat, kann das nochmal abgleichen. Das ist dann auch wichtig für das Testing. Man hat halt, man weiß, wo der Pinguin ist und wenn man das System laufen gelassen hat, kann man das eben mit diesem gelabelten abgleichen und schauen, ob das gut funktioniert hat. Unsupervised Learning ist, dass das System halt selber irgendwas macht. Es gibt keine so Zugaben von außen. Und Reinforcement Learning ist, das schauen wir uns gleich als erstes an, weil es ein bisschen ein eingeschränkten Einsatzgebiet hat. Das ist so ein bisschen Trial and Error und das System versucht selber sich was beizubringen. Ich habe in Ilmenau studiert, da gab es diesen Thomas, der so ein, das war ein Roboter im Baumarkt, dem, der einem Hilfestellung gegeben hat. Und der hat so ein bisschen nach diesem Reinforcement Learning Prinzip funktioniert. Es gibt diesen, das auch, weswegen das so ein spezieller Fall ist, es geht immer um irgendeinen Agenten, also zum Beispiel den Roboter, der sich in einer Umgebung zurechtfinden muss und irgendwelche Aufgaben lösen. Und das der macht halt eine Aktion, dann gibt die Welt ihm eine, entweder eine Belohnung oder eine Bestrafung, zum Beispiel, wenn er, jeder Roomba-Saugroboter funktioniert auch so, der fährt rum, eckt irgendwo an, merkt, halt, hat Sensoren drin, die sagen, okay, du sollst da nicht anecken und merkt sich das und baut so eine Karte auf. Also das ist eben eine Art, wie, was man machen kann. Was da so ein beliebtes Beispiel ist, was immer wieder durch die Medien geistert, ist dieses Spiel Go. Also es war ja lange so, dass man gedacht hat, also das, ein System ist intelligent, wenn es Schach spielen kann. Dann hat es den ersten Schachmeister besiegt und dann hieß es, nee, das ist ja eigentlich nur so brute force, hat alles ausprobiert und das ist so zu seiner Lösung gekommen. Und dann hieß es lange, wenn er Go besiegt, dann ist das System intelligent, weil da kann man eben nicht alle Möglichkeiten vorher ausrechnen oder es ist zu aufwendig, um das zu machen. Und deswegen es war das dann das, was es zu erreichen gilt, damit man sagen kann, okay, das ist irgendwie ein intelligentes System. Aber das hat es dann irgendwann auch geschafft. Und das war eben, weil es nicht mehr alle Möglichkeiten ausprobiert hat, sondern geschaut, welche Optionen gibt es jetzt und welche von denen bringt mir die höchste Belohnung ein. Und so hat das System gewonnen, was auch ganz gut ist, weil es so auch das Spiel ein bisschen wieder belebt hat. Ich habe einen Kumpel, der gerne Go spielt, und er hat gesagt, nachdem das geknackt hat, haben wir wieder angefangen, uns irgendwelche Spielkombinationen anzugucken, die wir vorher gar nicht in Betracht gezogen haben, weil wir gedacht haben, das ist in der Situation ist das so bescheuert, warum macht man das? Und das System hat das eben so, das Spiel gewonnen, und das ist auch ein bisschen, das ist auch schon, hat was von Intelligenz. Gut, das nur kurz als Warnung. Ich weiß, es ist die meisten Probleme, das ist bei allem, was man versucht irgendwie zu vereinfachen, die meisten Probleme sind nicht zweidimensional. Es gibt immer ganz viele Features, oder Sachen, die es einzubeziehen gibt, und ich beschränke mich jetzt bei den meisten Beispielen auf zweidimensionale Probleme. Einfach, um es einfach zu halten. Gut, für Supervised Learning, da gibt es zwei Sachen, die man damit machen kann. Das sind Regressionsaufgaben und Klassifizierungsaufgaben. Regression ist, ist das Ziel, eine kontinuierliche Variable vorherzusagen. Da seht ihr das schöne München, weil es meine neue Heimat ist, und es ist sauteuer und man weiß gar nicht, warum man da sein soll. Ein Beispiel für Regression wäre, man guckt sich an, wie viel Geld man hat, und lässt sich vorher sagen, wie groß die Wohnung sein kann, die man damit haben kann. Weil dann stelle ich mir auch so einen linearen Zusammenhang vor. Ganz schlimm. So, eine Möglichkeit, eben daran zu gehen, ist lineare oder polynomiale Regression. Es geht darum, man hat ganz viele Datenpunkte und versucht, irgendwie eine Kurve da reinzufitten, wenn man einen neuen Wert hat, den einsetzen zu können und eine Vorhersage zu machen. Wie man das machen kann, ist zum Beispiel über die Methode kleinster Quadrate. Man hat, das wären die einzigsten Formeln, ich versuche es drauf zu verzichten, aber nur um kurz so eine Idee zu geben, was das System am Ende macht. Wenn man die benutzt im Training, als erstes lernt das System also diese Funktion f von x, und ein Epsilon ist wieder der Fehlerterm, den wir haben. Und wir versuchen die Parameter, also es sind jetzt alles im Moment parametrisierte Verfahren, wir versuchen die Parameter so zu wählen, dass dieser Kostenterm minimal wird. Weil eigentlich, wie gesagt, die meisten Probleme sind irgendwelche Optimierungsprobleme, und versucht die Kosten, also den Fehler, möglichst gering zu halten. Eine andere Methode ist Gradient Descent. Da versucht man diese Kostenfunktion, die wir gerade gesehen haben, zu minimieren, indem man so Stellen, teilweise Abweichungen bildet, und so versucht eben, sich an den niedrigsten Wert anzunähern. Was ein Problem ist, was da schnell auftreten kann, ist Overfitting. Das heißt, das System ist so gut an den Datensatz, den man hat, angelernt, dass es Schwierigkeiten hat, irgendwas zu klassifizieren, was ein bisschen anders ist. Und das möchte man vermeiden. Also wenn man hier diese X sieht, das sind alles unsere Datenpunkte, die wir haben, und das in der Mitte wäre das, was wir anstreben. Also dass es so das gut annähert, aber sich nicht wie ganz rechts so sehr annähert, dass es nicht gut generalisieren kann. Da gab es so ein Beispiel, was Overfitting antrifft. Man hat ein Bildsystem, und das sollte Schneeleoparden erkennen. Es hat ganz gut funktioniert, und irgendwann funktioniert es nicht mehr, und dann haben sie sich die Trainingsdatensätze angeguckt und haben halt gesehen, okay, sonst hat auf allen Bildern war der Schneeleopard immer im Schnee, und da war er auf einmal im Wald, und das System war halt so gut auf dieses eine Szenario trainiert, dass es dann alles andere nicht erkannt hat, obwohl es eben das zentrale Objekt immer noch dasselbe war. Wie man das umgehen kann, ist einmal, dass man wirklich genug Trainingsdaten hat, was ich schon gesagt habe, oder dass man einen Regularisierungsterm einführt. Und wir haben wieder die gleiche Kostenfunktion wie eben, plus eben diesen Regularisierungsterm. Und der sagt einfach, dass kein Feature so viel Macht haben soll, um das Ergebnis zu beeinflussen. Also jetzt in diesem Schneeleoparden-Beispiel, dass der Hintergrund nicht so einen starken Einfluss haben kann, dass das der einzige oder das einzige ist, was die Zuordnung kaputt machen kann. So, Klassifizierungsaufgaben im Gegenteil dazu sind einfach ein Label zuzuordnen. Zum Beispiel, wenn ich erkennen soll, ob sich da gerade um einen Pinguin oder eine Elster handelt, da ist Klassifizierung ein gutes, Klassifizierungsansätze gut. Einer davon, der einfachste wahrscheinlich ist, logistische Bucket Regression. Das ist eigentlich dasselbe wie diese lineare Regression, die wir haben, bloß da kommt ja eben ein kontinuierlicher Wert raus und hier wird das, der Wertebereich so transformiert, dass nur noch Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 rauskommen. Also 0 und 100%, aber Mathematiker wissen Bescheid, gell? Ein nächster Ansatz, der auch sehr gut ist, weswegen ich euch, wenn euch das interessiert, geht zu dem Vortrag heute Nachmittag, das ist bestimmt gut, das ist die Support-Vector-Maschine. Das ist auch das Verfahren, was die meisten Leute probieren, bevor sie, also wenn man, die meisten Probleme kann man irgendwie mit Support-Vector-Maschinen lösen, die auch, also Klassifizierungsprobleme und sowas, die mit neuronalen Netzen halt sehr viel rechenaufwendiger wären. Also die meisten Experten, die ich kenne, benutzen lieber Support-Vektormaschinen erst und machen damit einen Test, bevor sie anfangen, irgendwelche neuronalen Netze zu trainieren. Worum es dabei geht, wir haben hier wieder zwei Feature, X1 und X2 und zwei Datenmengen und versuchen die zu trennen. Wie ihr seht, gibt es da halt sehr viele Möglichkeiten, die auseinander, also die zu separieren. Und wir suchen jetzt aber bei der Support-Vektormaschine die, wo der Abstand zwischen der Ebene, also wenn es im mehrdimensionalen Raum ist, oder der Gerade im zweidimensionalen Raum, wo der Abstand eben maximal wird. Und das an sich ist schon ganz toll, wenn jetzt aber die, wenn das jetzt aber so aussieht, hat man ein bisschen ein Problem, weil wie will man da wirklich eine Linie reinziehen? Und da ist das Schöne an Support-Vector-Machines, dass man diesen sogenannten Kernel-Trick machen kann zum Beispiel. Und das einfach in höherdimensionalen Raum transformieren. Und hier wäre das dann zum Beispiel ganz einfach zu lösen. Dann zieht man einfach da eine Ebene ein, hat die Klassen sauber separiert. Und ja, eine andere Möglichkeit ist eben zu definieren, was, wie viel Toleranz man lässt bei der Zuordnung. Also gibt es mehrere Ansätze, wie man da gut mit zurechtkommen kann. Dann, das waren jetzt alles Verfahren, die mit Parametern arbeiten. Dann gibt es jetzt noch so nicht parametrisierte Verfahren. Das bekannteste wahrscheinlich da ist K-Nearest Neighbors, also die ne K-nächsten Nachbarn in einem Datensatz. Wenn wir jetzt wissen wollen, was dieses blaue Loch in der Mitte ist, gibt es dann eben, schaut man in die Nachbarschaft. Wenn man sagt, K ist 3, dann guckt man eben diesen inneren Kreis sich an. Da würde man sagen, okay, da sind zwei Sterne und ein Blitz. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stern ist, höher. Also ordnen wir es dem zu. Wenn man sagt, K ist 4, ja, schaut man sich den zweiten Kreis an, da sind jetzt 4 mehr Blitze. Also ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ein Blitz ist. Eine andere Möglichkeit sind Entscheidungsbäume. Wer so ein bisschen da Interesse dran hat an Machine Learning, dann gibt es ja Kaggle, wo man so Aufgaben lösen kann und sich mit anderen messen, wer den besten Klassifizierungsalgorithmus oder so trainiert. Und da gibt es eben diesen einen Datensatz, der Informationen über die Überlebenden der Titanic uns zur Verfügung steht. Also da oben ist das Schwarz, der schwarze Text ist alles, was in dem Datensatz zur Verfügung steht. Und das System versucht jetzt eben, das bekommt die Ansage, du sollst einen Klassifikator, oder sollst mir sagen, mit, es ist wahrscheinlich, dass die Person tot oder lebendig ist. Und dann baut er eben so einen Entscheidungsbaum auf. Da ist eben hier die Besonderheit in dem Datensatz, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man eine Frau war, es war die Wahrscheinlichkeit besser, dass man überlebt hat und so. Man versucht eben in jedem Schritt die Entropie zu minimieren, so geht der Baum auf. Also hier war es eben so, wenn man eine Frau ist, hatte man bessere Chancen zu überleben, als wenn man Mann war. Und dann gibt es wieder diese verschiedenen Altersstufen. Wenn man besonders jung war, war die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn man besonders alt war. Bei den Männern war es so, dass wenn man in einer höheren Klasse gesessen hat, dann hat man eben die Rettungsboote gehabt. Und dann war die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man überlebt hat als sonst. Also am Ende gibt es halt so einen Baum. Und wenn man wieder was wissen will, dann läuft er halt diesen Datensatz ab und guckt nach diesem Prinzip und schaut dann, ob die Wahrscheinlichkeit größer ist, ob jemand überlebt hat oder gestorben ist. Gut. Dieser Entscheidungsbaum ist ein gutes Beispiel für was, was besser funktioniert, wenn man den kombiniert, weil das eben die Varianz in dem sehr hoch ist. Wenn halt irgendwann mal ein Ausreißer kommt, dann ist das System, hat das System damit sehr große Schwierigkeiten. Und dann gibt es, weiß ich nicht, wer das kennt, Random Forest. Das ist eben so eine Zusammenstellung von mehreren Bäumen, die mit Bagging zum Beispiel gemacht werden. Und damit man, um das ein bisschen näher darauf einzugehen, es gehen halt diese drei Methoden, Stacking, Bagging und Boosting. Stacking ist, man versucht, hat einen Datensatz, schmeißt den auf mehrere Algorithmen und nimmt die Ergebnisse, dann gibt es nochmal, wird das nochmal durch einen Algorithmus gelaufen, geschickt und dann bekommt man eine Antwort. Bagging ist, wenn man den, wie eben gesagt, man hat denselben Algorithmus, hat unterschiedliche Datensets, mit denen man füttert und nimmt am Ende den Mittelwert zwischen all diesen Bäumen, die man gebildet hat, um eine Zuordnung zu machen. Und das funktioniert schon ganz gut. Es funktioniert auch ziemlich schnell, sodass zum Beispiel in vielen Kameras die Gesichtserkennung mit sowas läuft. Also nur diese grobe, da ist ein Gesicht und es so lächelt jetzt nicht oder so, wird dann halt zum Beispiel mit sowas gemacht, statt mit einem neuronalen Netz, weil es einfach schneller und einfacher umzusetzen ist. Das kann natürlich variieren, aber es wird verwendet. Und Boosting ist, also die eben kann man ja parallel laufen lassen. Boosting ist jetzt so ein sequenzieller Ansatz. Man hat ein initiales Datenset, wirft das auf einen Algorithmus, guckt, wo bei den Zuordnungen dann, wo das System Probleme hatte, also wo es Falschzuordnungen gegeben hat, nimmt dann diese Fälle, wo es Probleme gegeben hat und steckt die, nutzt die für den nächsten Datensatz, den man mit einem anderen System trainiert. Und dann kann man so mehrere hintereinander und am Ende hat man einen Klassifikator, der relativ gut funktioniert. Und das gibt wirklich Ergebnisse, die sich mit solchen von neuronalen Netzen durchaus vergleichen lassen. Gut, das war jetzt alles Supervised Learning, also man hat so eine Ground Truth, also man weiß, was am Ende rauskommen soll und gibt die dem System zum Lernen. Wenn man das jetzt nicht hat, spricht man eben von Unsupervised Learning, wo das System sich selber versucht, Sachen beizubringen. Die Ansatzmöglichkeiten dafür ist einmal Clustering und einmal Dimensionen reduzieren. Clustering heißt einfach, dass das System guckt, wo es Häufung von interessanten Sachen im Datensatz gibt. Das bekannteste Beispiel wahrscheinlich ist K-Means-Clustering. Da hat man eben, ja, das ist jetzt ein bisschen einfach gemacht, aber es gibt halt diese drei Sachen, das wissen wir aber nicht, dass es das gibt. Und wir sagen dem System, okay, hier hast du die Daten, such mir drei Gruppen da drin oder so, ja, drei Cluster. Am Anfang setzt man halt zufällig diese Kerne, also diese Punkte in den blauen, den grünen und den roten und schaut dann, welche Punkte in dem Datensatz sind dem am nächsten, färbt die so ein, dass es passt und dann wiederholt man das so lange, bis man sagt, okay, da gibt es jetzt keine große Varianz mehr, also es divergiert irgendwie, oder nein. Es gibt keine, wenn man das nochmal macht, wird es nicht besser und so hat man dann seine drei Cluster. Ist ein bisschen schwierig auch hier, weil man muss wissen, wie viele man haben möchte und so. Es sind eigentlich, also diese ganzen Unsupervised-Verfahren sind sowas, was man eigentlich nicht wirklich alleine benutzt. Man nimmt das meistens zur Vorverarbeitung für ein Verfahren, was supervised läuft. Dann gibt es noch sowas wie hierarchisches Clustering. Da legt man immer die nächstliegenden zusammen. Also hier zum Beispiel wäre es 1 und 2 liegen nah zusammen. Dann werden die zusammengefasst, dann 5 und 6 liegen nah zusammen. Dann hat man 2, die ungefähr gleich sind. Dann legt man 4, 5 und 6 zusammen und am Ende kriegt man so ein Dendrogramm raus. Also das ist das, was das System dann ausgibt und das würde es dann, ja, uns weitergeben. Den anderen Anwendungsfall, den man hat, ist eben Dimensionen reduzieren. Wenn man an Amazon zum Beispiel denkt und seine Produktvielfalt und dann hat man, weiß ich nicht, bei Büchern, Romane, Kinderliteratur, Fachbücher und all sowas. Und um das leichter zu machen, kann man das dann eben von hinten hoch auf wieder Bücher zurück reduzieren und so. Das kann man, gibt es auch wieder unterschiedliche Ansätze, wie man da rangehen kann. Einen davon ist die Hauptkomponentenanalyse, die PCA, die vielleicht viele kennen, oder die Singulärwertzulegung. Das Beispiel jetzt hier ist auch PCA. Man hat diese zufällig verteilten Datenpunkte, die man aber eigentlich ganz gut mit dieser Gerade approximieren kann. Und was bei der PCA rauskommt, ist eben diese zwei Vektoren, der grüne und der rote, die eigentlich, wenn man die Punkte wenn man sagt, wie die Punkte zu diesen zwei Vektoren liegen, hat man eigentlich eine sehr viel höhere Aussagekraft als durch diese zwei Feature. Und das ist dann halt ganz nett für Dimensionreduktion. Also zusammengefasst, wenn man so Sachen kombiniert, lässt sich damit ganz schön viel Nützliches erzeugen. Und man kommt eben bei manchen Verfahren wirklich an die guten Classifier von den neuronalen Netzen ran. Jetzt kommen wir noch kurz zu wie man das umsetzen kann. Wer sich ein bisschen mit Machine Learning oder Implementierung befasst, ist wahrscheinlich schon mal über TensorFlow gestolpert. Gibt es noch nicht so lange, ist vor allem für numerische Berechnungen, also gut, TensorFlow ist der Name eben Tensor, weil man immer meistens mit Tensoren rechnet, also Vektor, Matrize, dann kommen die Tensoren, also höherwertige Matrizen. Es gibt APIs für Python und C, aber es werden auch viele andere Sprachen unterstützt. Was ein bisschen schwierig ist, ist einmal, dass es der Einstieg, also da reinzukommen, ist nicht so einfach. Und was ich ein bisschen problematisch finde, weil es ein Google-Projekt ist, aber da kann man sich streiten drüber, aber wenn man so schaut, was es alles gerade an großen Open-Source-Projekten gibt und dass da immer irgendwie Google dahinter steht, das ist, ich weiß, jemand muss es finanzieren und es sind nicht die schlechtesten Leute, die daran arbeiten, aber kann man sich überlegen, wo man seine Arbeitsleistung investiert. Die haben, glaube ich, genug Entwickler, dass man, weiß ich nicht, ob man da seine Energie reinstecken muss. Die haben schon alle Daten. So. Eine Alternative für so neuronale Netzimplementierung und sowas wäre einmal Kaffee, was, wenn man so in akademischen Papieren schaut, auch eigentlich häufiger zum Einsatz kommt als TensorFlow. Und das ist vor allem, weil es eben sehr gut GPU nutzen kann. Also da kann man echt schnell gute Berechnungen mit anstellen. Parallel dazu gibt es PyTorch, wenn man gerne mit Python arbeitet. Also diese meisten dieser Frameworks sind irgendwie funktionieren gut mit Python. Mittlerweile, also Kaffee wurde an der Berkeley University entwickelt, dann gab es aber jetzt, letztes Jahr gab es Kaffee 2 und jetzt gehört das alles irgendwie zu Facebook und seit letztem Herbst, glaube ich, Kaffee und PyTorch teilen sich jetzt ein Repository und ja, muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn man jetzt sich diese Sachen mehr angucken kann, über die ich gerade geredet habe, ist Scikit-Learn eine ganz gute Methode. Das ist irgendwann mal bei Google Summer of Code, aber unabhängig eben von Google entstanden. Es hat halt, gibt es schon länger, also 2007, und hat eben mehr einen Fokus auf diese klassischen Machine Learning Sachen, die ich gerade vorgestellt habe. Auch hier wieder Python. Wenn man anfängt, ist es relativ gut. Es wird auch in vielen so Online-Tutorials oder so, wo es Sandboxes gibt, steckt meistens sowas dahinter. Ein bisschen Problem ist, wenn man sehr große Datensätze hat. Also muss man schauen, was man für einen Anwendungsfall hat. Und was ich eigentlich am liebsten mag für solche Sachen, ist OpenCV. Ist schon relativ alt, aber das ist, finde ich, auch eine gute Sache, weil es hatte eben Zeiten, also es konnte reifen, es ist echt schön dokumentiert, es hat eine Machine Learning-Bibliothek, und was man halt bei diesen ganzen anderen Sachen überlegen muss, das ist nur Machine Learning, und man hat selten irgendwas. Machine Learning ist ja kein Selbstzweck, man will ja irgendwas damit weitermachen, und OpenCV ist halt so eine Computer Vision Bibliothek, wo man das dann eben in Systemen mit Kameras und so gleich einbauen kann. Und wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ist hier auch die Videoaufzeichnung funktioniert, die Gesichtserkennung und sowas auch mit OpenCV. Und also spricht dafür, dass man viele gute Sachen damit machen kann. Und man muss sich halt immer überlegen, was habe ich für einen Einsatzzweck, wenn man viel mit Bildern arbeitet oder so. Ist das gut, wenn man viel mit reinen Datensätzen arbeitet und zum Beispiel schon Spark nutzt, dann macht es Sinn, dass man sich MLlib oder sowas anguckt. Also immer ein bisschen so an die Probleme rangehen und nicht sagen, okay, weiß ich nicht, TensorFlow. Ich lese überall von TensorFlow. Ich muss das jetzt auf Biegen und Brechen benutzen. Also so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen schauen, was man für Probleme hat, und dann darüber rangehen. Jo, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Hätte noch mehr gezeigt, aber ich war mir mit den Zeiten unsicher und so. Also, wenn ihr neugierig geworden seid, sind hier noch so ein paar Sachen, die ich gerne lese, was ihr euch anschauen könntet. Ein guter Vortrag, wenn ihr ein bisschen mehr noch über Scikit-Learn und TensorFlow sehen wollt, ist dieser ML-Konzept im Vergleich von Oliver Zeigermann, der macht so macht das auch in der mit Jupyter Notebooks, also mit Live-Coding und so, dass man ein bisschen über die Umsetzung eine Idee bekommt. Und ja, damit wäre ich durch. Wenn ihr keine bösen Fragen habt, ich habe am Anfang schon gehört, dass es hier so Tendenzen gibt. Her damit.
Ja, herzlichen Dank nochmal für diesen Überblicksvortrag zum Lernen. Fragen aus dem Auditorium? Jo. So, keine Fragen weiter? Also keine Angst vor großen Fragen.
Okay.
Gut, dann nochmal herzlichen Dank. Danke. Und damit möchte ich die Sitzung auch schließen.